Mit 17 oder 18 sollte ich mal einen Aufsatz darüber schreiben, wie ich mir mein Leben in 10 Jahren vorstelle. Und damals hätte ich sicherlich nicht gedacht, dass ich mal vollzeitiger Pastor in der Gemeinde sein werde. Aber heute stehe ich tatsächlich als so jemand vor euch und halte meine Antrittspredigt. Und ich kann es selber noch nicht so ganz glauben. Aber es ist wohl wirklich so. Und Pastor heißt ja übersetzt Hirte. Und deshalb möchte ich mit euch heute auch einen Text anschauen, wo es um den Hirtendienst geht, um die Hirten der Gemeinde. Steht in 1. Petrus 5, die Verse 1 bis 7. 1. Petrus 5, 1 bis 7. Bevor ich den Text lese, möchte ich noch kurz beten. Wir bleiben dazu sitzen. Herr Jesus, danke dafür, dass wir dein Wort haben, aus dem wir lesen können, aus dem wir lernen können, das uns immer wieder auch Weisung gibt für unser Leben. Und ich bitte dich darum, dass ich heute Morgen dein Wort richtig auslege, dass ich deiner Botschaft nicht im Weg stehe. Amen. Ja, ich lese den Text aus 1. Petrus 5. Die Verse 1 bis 7. Die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich als Mitältester und Zeuge der Leiden des Christus, aber auch als Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt. Nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern mit Hingabe. Nicht als solche, die über das ihnen Zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Dann werdet ihr auch, wenn der oberste Hirte offenbar wird, den unverwelklichen Ehrenkranz empfangen. Ebenso, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut begleiten. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Bei der Gliederung der Predigt habe ich mich an einer Ausarbeitung vom Wilfried Block orientiert und der Tom gibt mir gerade hinten Zeichen. Hinten liegen noch die Zettel aus mit Fragen zur Predigt für die, die beim biblischen Unterricht dabei sind. Oder auch die, die gern was vor sich haben, um mitschreiben zu können. Ich habe einige Fragen gestellt zur Predigt. Also wenn ihr was von den Zetteln wollt, geht am besten jetzt nach hinten und holt euch so einen Zettel, dann könnt ihr mitschreiben. Ja, also wie gesagt, ich habe mich orientiert an einer Gliederung vom Wilfried Block. Und er hat in diesem Text, hat er 6 Merkmale geistlicher Leidenschaft entdeckt. Und diese 6 Merkmale würde ich gern mit euch betrachten. Ich habe die Predigt eigentlich überschrieben, ursprünglich mal mit Antrittspredigt, weil mir nichts Besseres eingefallen ist. Man könnte sie aber auch überschreiben mit 6 Merkmale geistlicher Leiterschaft. Und der erste Punkt in dieser Predigt heißt, es geht um die Herde Gottes. Petrus spricht in diesem Text ja die Ältesten an. Und jetzt bin ich zwar kein Ältester, aber als vollzeitlicher Pastor trotzdem jemand, der in einer geistlichen Leitungsposition steht. Und deshalb bin ich nun einfach so frei, diese Verse auch auf mich zu beziehen. Ich glaube aber auch, dass sie eigentlich jeden wiedergeborenen Christen was angehen, weil es um die Herde Gottes geht. Und mit der Herde Gottes ist hier ganz klar die Gemeinde gemeint. Es ist nicht die Gemeinde von Lorenz Wargentin oder von Martin Peet oder von Philipp Schieker, sondern es ist Gottes Gemeinde. Und als Gottes Gemeinde sollten wir sie auch sehen. Für Gott, den Vater, war die Gemeinde so wertvoll, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergegeben hat. Für Gott, den Sohn, ist die Gemeinde so wertvoll, dass er seine Herrlichkeit im Himmel verlassen hat, um auf dieser Erde zu leben und den Tod eines Verbrechers zu sterben. Und für Gott, den Heiligen Geist, ist die Gemeinde so wertvoll, dass er in jedem einzelnen Gläubigen wohnt. Sehen also, dass wir diesen dreieinigen Gott, an den wir ja glauben, die Gemeinde was ganz Besonderes ist. Und da drängt sich fast schon die Frage auf, wie sieht es denn bei uns aus? Ist die Gemeinde für uns auch was Besonderes, was Wunderbares? Oder vielleicht manchmal eher ein notwendiges Übel, wo wir hingehen, weil Christen ja Gemeinschaft haben sollen? Ein Lehrer von mir hat, also während der Missionsausbildung, hat mal erzählt, dass er als Jugendlicher in seiner Gemeinde ganz viel Negatives einfach entdeckt hat. Ich weiß nicht genau mehr, was es war, aber er hat einfach vieles gesehen, was einfach nicht gut war. Und irgendwann ist er mal zu seiner Mutter gegangen und hat sich bei ihr, muss schon fast sagen, ausgekotzt und hat wirklich ihr alles gesagt, was da so schief läuft in der Gemeinde, was schlecht ist und was ihm nicht passt. Und die Mutter muss eine recht weise Frau gewesen sein. Sie hat sich's angehört und hat dann zu ihm gesagt, ja, ich sehe das auch alles. Aber Jesus liebt die Gemeinde. Und wenn Jesus als der heilige und vollkommene Gott die unvollkommene Gemeinde liebt, dann sollten wir als unvollkommene Menschen sie eigentlich auch lieben. Nicht nur eigentlich, sondern wir sollten sie auch lieben. Und wir sollten nicht anfangen, uns über einzelne Geschwister oder über die Gemeinde als Ganzes zu überheben. Es ist und bleibt die Gemeinde Gottes. Und deswegen ist eben auch wichtig, dass in dieser Gemeinde Gottes auch immer zuerst der Wille Gottes geschieht. Ein Vikar, also ein Pfarrer in Ausbildung, er war auch in einem Gemeindedienst und hat sich dann bei seinem, Mentor wahrscheinlich beklagt darüber, was in der Gemeinde alles schlecht läuft und wie er es schwer hat in dieser Gemeinde und wie er gar keine Freude mehr so richtig im Dienst hat und eigentlich am liebsten alles hinschmeißen würde. Und der Pfarrer hat ihm zurückgeschrieben, ich glaube, er hat es in Briefform geschrieben, dass der Wille Gottes geschieht, ist wichtiger, als dass das Vikärchen jeden Morgen ein frohes Herzelein hat. Ja, es hört sich erstmal hart an, aber es ist wahr. Es ist wichtiger, dass in Gottes Gemeinde Gottes Wille geschieht, als dass wir uns hier immer und ständig wohlfühlen. Und ich glaube, wir müssen uns das wirklich auch immer wieder klar machen. Dass der Wille Gottes geschieht, ist wichtiger, als dass das Pastörchen jeden Morgen ein frohes Herzelein hat. Und auch für jeden von uns gilt das Gleiche. Ich möchte zum zweiten Punkt kommen. Ich habe ihn überschrieben mit Freiwillige vor. Ich lese mal den Vers 2. Hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt. Wenn man sich den Dienst von dem Gemeindehirten anschaut, dann kann man sich eigentlich irgendwann mal fragen, warum macht jemand so eine Aufgabe eigentlich freiwillig? Man muss sich oft mit nichtigen Streitfragen rumschlagen. Man bekommt Einblick in ganz tiefe seelische Nöte, die einen selbst auch belasten können, seelische Nöte von anderen Menschen. Man trägt vor Gott die Verantwortung für die Gemeinde. Man muss manchmal unpopuläre Entscheidungen treffen und für diese Entscheidungen wird man teilweise auch noch angegriffen. Und so weiter und so weiter. Warum sollte irgendjemand so einen Dienst freiwillig tun? Die Antwort gibt uns die Bibel eigentlich selber. Wir schlagen auf 1. Timotheus 3, den Vers 1. Da steht: Glaubwürdig ist das Wort, wer nach einem Aufseherdienst trachtet, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit. Das ist doch eine tolle Stellenbeschreibung, eine vortreffliche Tätigkeit. Andere übersetzen auch eine schöne oder ehrenvolle Aufgabe. Und ich muss sagen, es ist wirklich wahr, ich habe einen Traumjob gefunden hier. Ich kann meine ganze Arbeitszeit für Gottes Reich einsetzen. Ich arbeite jeden Tag mit dem Wort Gottes und ich habe nicht einfach nur Arbeitskollegen oder Schüler oder Kunden, mit denen ich zu tun habe, sondern Ich habe Geschwister um mich herum, die das gleiche Ziel vor Augen haben. Ich darf mich regelmäßig mit den Ältesten aus der Gemeinde treffen, im Leitungskreis, und ich lerne von ihnen, werde von ihnen geprägt. Ich darf der Gemeinde Gottes dienen. Und ich bin in meiner Arbeit ganz besonders abhängig von unserem Herrn Jesus. Wenn es in der Arbeit Schwierigkeiten gibt, dann muss es mich eigentlich automatisch zu ihm treiben, weil er sie lösen kann. Aber das Schönste dabei ist, dass mein Chef oder besser gesagt mein Dienstherr mich so lieb hat, dass er für mich gestorben ist und auferstanden ist. Und ich glaube, das kann keiner von euch von seinem weltlichen Chef sagen. Natürlich sind wir alle letztlich als Christen Jesus verpflichtet. Er ist unser oberster Chef oder Dienstherr. Aber bei mir ist es nochmal, er ist praktisch mein Arbeitgeber. Und das alles motiviert mich, auch wenn ich um die Schwierigkeiten weiß, die sicher auf mich zukommen werden. Auch wenn ich weiß, dass mal Tage kommen, wo ich diese vortreffliche Tätigkeit gar nicht so vortrefflich finden werde. Wo es mir vielleicht geht wie dem Vikar und ich mir sagen muss, dass der Wille Gottes geschieht, ist wichtiger, als dass das Pastürchen jeden Morgen ein frohes Herzelein hat. Aber trotzdem bleibt es eine vortreffliche Tätigkeit. Und zwar nicht deswegen, weil ich jetzt ein paar Argumente dafür gefunden habe, warum es so sein kann oder so ist, sondern einfach deswegen, weil es Gott in seinem Wort zu uns sagt. Ich freue mich drauf, hier mit euch zusammen weiterzugehen, und ich bin freiwillig hier. Also zumindest wurde ich von keinem Menschen irgendwie in diesen Dienst gedrängt, sondern ich sehe darin ganz klar auch die Führung Gottes. Hier steht ein Freiwilliger vor euch, und ich hoffe, dass ihr, wenn ihr in der Gemeinde dient, das auch freiwillig tut für ihn. Der dritte Punkt heißt: Gib nicht an, sondern gib dich hin. Im Vers 2 heißt es ja, dass ein Ältester nicht nach schändlichem Gewinn streben soll, sondern er soll sich hingeben. Und wer hofft, durch diesen Ältestendienst irgendwie reich zu werden, der ist fehl am Platz, weil er eine falsche Motivation hat. Finanzielle Interessen einerseits und der Hirtendienst andererseits, es passt einfach nicht zusammen. Und Petrus hat ja diesen Brief geschrieben, und vielleicht stand es ihm noch ganz klar vor Augen, was diese Habsucht oder diese finanzielle Interessen beim Judas ausgelöst haben. Judas hat für 30 Silberlinge seinen Herrn ans Messer geliefert, an die Pharisäer verraten. Und ja, das war sicherlich eine Warnung, die ihm klar vor Augen stand. Wilfried Block drückt es folgendermaßen aus: Den Hirten soll es um das Wohl der Schafe gehen, nicht um ihre Wolle. Also Geld mag die Welt regieren, aber in der Gemeinde geht es um Menschen, und Menschen sind unglaublich viel wertvoller als Geld. Ein anderer Aspekt von diesem schändlichen Gewinn, von dem in Vers 2 die Rede ist, kann auch die Sucht nach Ruhm, nach Anerkennung, nach Ehre, nach Bekanntheit sein. Und vielleicht ist diese Sucht sogar noch gefährlicher als die nach dem Geld. Es geht beim Ältestendienst nicht darum, gut dazustehen, sondern es geht darum, den Geschwistern zu dienen. Jesus selber hat ja gesagt: Wer der Erste unter euch sein will, der sei aller Knecht. Und darum geht es eigentlich. Nicht darum, mit dem Dienst irgendwie zu prahlen oder anzugeben, sondern es geht darum, sich hinzugeben. So wie Jesus vor dem letzten Abendmahl aufstand, er, der Meister, und seinen Jüngern, seinen Knechten die Füße gewaschen hat. Und ich muss ganz ehrlich zu euch sagen, dass dieser Punkt mir immer wieder zu schaffen macht. Es ist manchmal fast so, als ob so eine kleine Stimme in meinem Ohr irgendwo flüstert: Du bist noch nicht mal 30 und schon Pastor von der Gemeinde. Du bist doch wirklich ein toller Hecht. Und du kannst doch stolz auf dich sein für so eine tolle Leistung. Und dann muss ich mich immer wieder daran erinnern, dass es allein Gottes Gnade ist, warum ich heute hier stehe. Ohne ihn wäre ich heute nicht hier. Keine Chance. Es geht nicht darum, anzugeben, auch nicht vor sich selber, auch nicht ganz insgeheim, sondern es geht darum, sich hinzugeben. Und ich bin dankbar für euch, wenn ihr für mich betet, auch in diesem Punkt. Der vierte Punkt heißt, sei ein gutes Vorbild. Ich lese den Vers 3 aus unserem Text. Nicht als solche, die über das ihnen Zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Und Vorbilder sind wir nun mal alle. Es ist nur die Frage, was für ein Vorbild wir sind. Ein gutes oder ein schlechtes? Und ich möchte gerne ein gutes Vorbild sein. Jemand, der vorangeht und der andere mitnimmt. Ich möchte mich nicht hier in der Gemeinde in meine fromme Burg zurückziehen und euch sonntags mit der Predigt versorgen und unter der Woche mit einem Hauskreis oder einer Bibelstunde, sondern ich möchte euch kennenlernen. Ich möchte mit euch zusammen im Leben stehen. Ich möchte eure Sorgen, eure Freuden teilen. Weil die Gefahr im vollzeitlichen Dienst ist eben, dass man in der Gefahr steht, eben den Bezug zur Realität zu verlieren. Mein ehemaliger Nachbar, der hat mal in Bezug auf meinen Dienst zu mir gemeint, Philipp, verlier nie den Kontakt zu den arbeitenden Leuten. Und das möchte ich wirklich auf keinen Fall. Wenn er aber denkt, dass es bei mir irgendwie so ist, dass ich irgendwie abgehoben werde, realitätsfern, dann sagt es mir bitte. Ich leide ein bisschen drunter, dass ich in meinem Beruf so wenig natürliche Kontakte zu Nichtchristen habe. Und manches, was ihr im Beruf erlebt, das erlebe ich einfach nicht bei mir im Beruf. Und darum bitte ich euch darum, haltet mich wirklich auf dem Laufenden, was bei euch so los ist, was ihr für Sorgen, Nöte, aber auch für Freuden habt. Vor lauter Vorbild sein wollen, da steht man manchmal in der Gefahr, so eine fromme Fassade aufzubauen. Nach außen, da ist alles in Ordnung, aber innen drin, da brodelt es irgendwie. Und ich wünsche mir von uns in der Gemeinde, dass wir echt sind. Dass wir es als Gemeinde und als Geschwister voreinander gar nicht nötig haben, irgendeine fromme Fassade aufrechtzuerhalten. Ich wünsche mir, dass jeder in der Gemeinde irgendwo eine Gruppe hat, in der seine Probleme, seine Nöte, seine Ängste ganz offen ansprechen kann, ohne dafür ausgelacht, abgestempelt oder schief angeschaut zu werden. Und ich möchte auch vor euch echt sein, mit meinen Problemen, mit meinen Freuden, mit Nöten, mit Sorgen, mit allem, was ein Mensch eben so bewegt. Der fünfte Punkt heißt, sei demütig. Ich lese die Verse 5 und 6. Ebenso, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut begleiten. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Gott widersteht den Hochmütigen. Das ist eine ganz ernste Warnung. Und in der Predigt, die bei unserer Absolvierung von der Missionsausbildung gehalten wurde, da wurde uns gesagt, dass wir Hochmut niemals als eine Charakterschwäche sehen sollen, sondern immer als Sünde. Weil wenn ich in meinem Dienst oder wenn irgendjemand von euch in seinem Dienst stolz wird, dann passiert was vom Schlimmsten, was einem Christen passieren kann. Gott selber stellt sich zwischen sich oder zwischen dich und seinen Segen. Unser Dienst wird dann fruchtlos, er wird zäh, er wird leer. Wir dienen vielleicht noch, weil wir es müssen, aber wir dienen ohne Freude und ohne Liebe. In dem Lied, du hast uns als Gemeinde in deinen Dienst gestellt, heißt in der dritten Strophe, doch müssen wir bekennen, dass oft die Liebe fehlt, weil Zank, versteckter Hochmut oft unsere Herzen quält. Wir können nicht vergeben, wir fühlen uns gekränkt, behindern den Geist Gottes, der unsere Herzen lenkt. Und in 1. Korinther 13 drückt es Paulus folgendermaßen aus. Ich lese 1. Korinther 13, die Verse 1 bis 3. wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis, und wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe austeilte und meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Wenn also die Liebe fehlt, dann ist der Dienst nichts mehr wert. Wenn ich nicht aus Liebe diene, sondern deswegen, weil ich den anderen zeigen will, wie gut ich bin, dann ist mein Dienst nichts wert. Hochmut und Stolz sind Feinde der Liebe. Hochmut führt zu Neid. Und jetzt kommt wieder ein Zitat aus dieser Absolvierungspredigt. Neid macht aus jedem Vorbild einen Konkurrenten. Ich sage es nochmal. Neid macht aus jedem Vorbild einen Konkurrenten. Wenn ich hochmütig bin, dann kann ich mich über den Erfolg von anderen nimmer freuen. Und vielleicht versuche ich dann sogar, ihre Arbeit irgendwie zu sabotieren oder sie schlecht zu reden, damit ich selber besser dastehe. An diesem Punkt müssen wir uns wahrscheinlich alle ernsthaft prüfen. Und zwar zuallererst uns selbst, nicht den, der neben uns sitzt. Aber wenn euch bei mir Hochmut auffällt, dann sprecht mich bitte drauf an und sagt es mir. Gott widersteht den Hochmütigen, aber der Satz geht weiter, den Demütigen aber gibt er Gnade. Jetzt soll es uns aber bei der Demut nicht so gehen wie dem schwäbischen Pietisten, der gesagt haben soll, meine Demut ist mein größter Stolz. Also meine Demut ist mein größter Stolz. Nein, Demut ist ein ganz zartes Pflänzchen. Und sobald wir anfangen, uns insgeheim für unsere Demut zu bewundern, geht sie ein. Dann war diese Demut eigentlich nichts anderes als versteckter Hochmut. In Vers 6 heißt es, so demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Wir sollen uns also unter Gott stellen, so wie es Jesus auf der Erde getan hat. Und er sagt ja von sich selber in Matthäus 11, Vers 29, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Jesus ist unser Vorbild. Und er tat während seinem Dienst auf der Erde tat er nichts, was der Vater nicht wollte. Jesus war bereit, den Himmel zu verlassen, einige seiner göttlichen Eigenschaften vorübergehend abzulegen, um als Mensch geboren zu werden. Gott wurde arm für uns. So singen wir es an Weihnachten öfter. Und für uns heißt es, dass wir uns immer wieder bewusst machen, dass wir total von Gott abhängig sind. Gott muss sich nicht bei uns dafür bedanken, dass wir ihm dienen. Nicht er ist der, der froh sein kann, dass jetzt endlich jemand gefunden hat, der der Nachfolger von Martin wird, sondern wir können froh sein, dass wir ihm dienen können. Ich kann froh sein, dass ich ihm dienen darf. Dieser Aussendungsgottesdienst oder ja, Einsetzungsgottesdienst, dieser ganze Tag steht ja unter dem Motto aus Psalm 115, Vers 1, wo steht, nicht uns, o Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre, um deiner Gnade und Treue willen. Und wenn ich sage, dass ich in meinem Dienst abhängig von Gott bin, dann kann ich mich auch nicht dafür rühmen, wenn eine Predigt gelungen ist oder wenn ich jemand irgendwie seelsorgerlich helfen konnte, sondern dann gebührt die Ehre Gott. Viele von euch kommen nach dem Gottesdienst auf den Prediger zu und danken ihm für die Predigt. Das finde ich schön. Manche sagen auch ganz konkret, was ihnen dabei geholfen hat, was ihnen gefallen hat. Und mich freut es wirklich, wenn ich solches Lob bekomme. Aber vielleicht ist euch auch schon aufgefallen, dass ich dann meistens sage, ich gebe es weiter. Das ist sozusagen mein Hochmutschutz. Ich möchte damit einfach deutlich machen, dass ich ein Werkzeug in der Hand Gottes bin. Und wer letzten Sonntag da war, der weiß, was dieser Hammer bedeutet. Martin hat davon geredet, dass wir auch Werkzeug in der Hand Gottes sind. Ja, ich möchte einfach damit zeigen, dass nicht mir in erster Linie Dank zusteht, sondern Gott. Und der sechste Punkt heißt, lass Gott für dich sorgen. Ich lese nochmal den Vers 7 aus unserem Text. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und ich bin ganz arg froh um diesen Vers, dass er hier drin steht. Gott sagt nicht, wenn ihr alles probiert habt, was in eurer Macht steht, dann könnt ihr auch mal mit euren Problemen zu mir kommen und ich werde mal sehen, was ich vielleicht machen kann für euch. Sondern er sagt uns durch Petrus, kommt mit allen euren Sorgen zu mir, ich kümmere mich drum. Und das gilt für jeden von uns. Und das ist auch ganz egal, ob wir uns darum sorgen, dass unsere Kinder eine Arbeit finden oder dass sie gläubig werden, oder ob es uns darum geht, dass unsere frisch gesäten Bohnen anwachsen oder aufgehen. Wenn uns was Sorgen macht, dann können wir damit zu Gott kommen. Dann sind wir bei Jesus an der richtigen Adresse. Er möchte für uns sorgen und für ihn ist es völlig egal, was die Menschen von unseren Sorgen halten. Er nimmt uns ernst, sogar dann, wenn unsere Mitmenschen und vielleicht Mitchristen unsere Sorgen lächerlich finden. Ich möchte noch Verse aus Philipper 4 lesen. Philipper 4, Vers 5b bis 7. Da steht, der Herr ist nahe, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Wenn wir unsere Sorgen Gott abgeben, dann können wir seinen Frieden erfahren. Und gerade in der Gemeindeleitung ist man ganz besonders auf diesen Frieden Gottes angewiesen. Es gibt vieles, um das man sich kümmern sollte, so vieles, was einem Sorgen macht. Und wie schön sind dann da diese Verheißungen aus dem Petrusbrief und auch aus dem Philipperbrief. Aber, und das ist das Traurige bei dieser ganzen Sache, ich selber nehme dieses Angebot viel zu wenig wahr. Ich bete zu wenig. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich empfinde da in meinem Leben wirklich einen Mangel an Gebet. Alleine und konzentriert zu beten, das fällt mir schwer. Und deshalb bin ich immer wieder froh, wenn ich auch mit meiner Frau zusammen beten kann oder wenn ich mittwochabends in die Gebetsstunde gehen kann oder sonntagmorgens dabei bin, wenn vor dem Gottesdienst auch gebetet wird. Und vielleicht geht es dir ähnlich. Du schweifst mit deinen Gedanken ab, wenn du alleine betest. Dann such doch jemand, der mit dir zusammen betet. Oder komm mittwochabends in die Gebetsstunde. Ich bin dankbar für die älteren Geschwister unter uns, von denen ich weiß, dass sie viel für mich und auch für die ganze Gemeinde beten, auch für alle, für die Ältesten. Das ist wirklich das Wertvollste, was ihr tun könnt und ich danke euch von Herzen dafür. Bleibt da auch dran. Am Donnerstag haben wir ja die Mama von der Rita beerdigt, die Lydia Dick. Und es war das erste Mal für mich, dass ich eine Beerdigung zu halten hatte. Und ich hatte davor schon irgendwie Respekt, um nicht zu sagen Angst. Aber dann, bei dieser Beerdigung selber, war ich total ruhig. Und ich muss sagen, ich bin oft von der Gottesdienstleitung aufgeregter, als ich es vor dieser Beerdigung dann selber war. Und ich weiß, dass viele von euch dafür gebetet haben. Danke dafür. Gott hat eure Gebete erhört. Ich möchte noch mal kurz zusammenfassen, was es heute Morgen ging. Es ging um die 6 Merkmale geistlicher Leiterschaft. Geistliche Leiter sehen die Gemeinde nicht als ihre Gemeinde, sondern als die Gemeinde Gottes. Und geistliche Leiter arbeiten freiwillig mit. Sie geben nicht an, sondern sie geben sich hin. Geistliche Leiter sollen Vorbilder für die Gemeinde sein, dabei aber demütig bleiben. Und geistliche Leiter werfen ihre Sorgen auf Gott. Bitte betet für eure geistlichen Leiter. Amen.